Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Herr Gottier, was bin ich heute aufgeregt. Und der Franchise, die ihr Stadion tatsächlich aktuell dann ausleiht, weil die Fußball-WM steht vor der Tür. Aber wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tilo ist wieder mit dabei. Moin Tilo.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei.
Hallo, hallo.
Und wir haben es euch ja angekündigt, angedroht, seht, wie ihr es wollt. Wir haben den Experten, würde ich sagen, von RTL dabei, der auch einen Podcast hat, den die Leute vermutlich kennen, und zwar Downset Talk. Und damit begrüße ich auch Adrian hier. Moin, Adrian.
Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir auf jeden Fall wieder die Zeit genommen hast, hier wieder Frage Antwort zu stehen. Und ich würde tatsächlich einfach mal so ein bisschen reinstarten, halb chronologisch tatsächlich, weil die Dolphins hatten sich ja in der letzten Saison schon von Chris Greer getrennt. Das war ja, das Konstrukt des Rosters war sehr interessant geworden über die Zeit. Und man hat sich dann ja auch überraschenderweise irgendwie 4 Tage nach Abschluss der Dolphins-Saison auch von Mike McDaniel getrennt und hat jetzt mit Jeff Halfley und John Eric Sullivan als GM beziehungsweise als Head Coach ein neues Duo dort. Es ist deutlich langweiliger aus Dolphins Sicht, wenn ich die vorherigen Sachen vergleiche mit Brian Flores und Mike McDaniel. Ja. Wie bewertest du, also bewerten ja, und wie ist für dich das Gefühl über die Miami Dolphins durch den Wechsel und auch, ob dieser Wechsel wirklich notwendig war, gerade beim Head Coach?
Also erstmal, ich weiß, was du meinst mit langweilig. Ich würde aber sagen, irgendwo erstmal für mich tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil ich glaube schon, dass ein Fenster einfach zu Ende gegangen ist. Also das hat man ja bei Miami jetzt schon seit 1-2 Jahren so gespürt, dass es da auf diese, in diese Richtung läuft. Über Headcoach können wir gleich vielleicht separat sprechen, aber was den Kader angeht, was so der, wo das Team hingegangen ist, wir hatten ein sehr klares Win-Now-Fenster, das man nicht nutzen konnte. Und dann die Ausläufer davon wurden ja immer schrittweise negativer und natürlich auch schrittweise schwieriger zu bewerkstelligen. Ist ja auch ganz normal. Also das sehen wir auch bei anderen Teams, wenn du sehr viel investiert hast per Trade, wenig Draft-Munition hattest über mehrere Jahre, da kommen wenige Spieler nach. Der Kader ist halt irgendwann ausgereizt, dann wird das Team sehr alt und sehr teuer an irgendeinem Punkt und dann irgendwann muss man diese unbequemen Entscheidungen treffen. Für mich als jetzt neutralen Beobachter ist es insofern immer interessant, weil ich solche sehr drastisch angelegten Rebuilds immer spannend finde, weil ich finde es immer mit am meisten uns über Teams verrät irgendwo, was die machen wollen, wie die strategisch denken, weil klar, je mehr Ressourcen ein Team hat, desto mehr Entscheidungen trifft es und desto gravierendere Entscheidungen trifft es auch. Die Dolphins treffen jetzt natürlich mehr Kaderentscheidungen in so einer Offseason als, keine Ahnung, die Bills zum Beispiel in der eigenen Division, die dann vielleicht eine große Entscheidung treffen und das war es aber irgendwie auch. Ich mag solche Rebuilds, sag aber auch, dass ich über die Jahre so ein bisschen, nicht zynischer, aber mit eine geringere Erwartungshaltung generell, jetzt nicht, was die Dolphins angeht, sondern was diese Rebuilds angeht, entwickelt habe. Weil, wenn wir ehrlich sind, dann ja doch viele davon nicht funktionieren.
Ja, ich denke, die Dolphins haben da eine gewisse Historie, wenn man seit, ja, dieses Jahr, glaube ich, dann irgendwann im 26. Jahr in Folge kein Playoff-Spiel gewinnt.
Ja.
Es ist eine gewisse Historie, auf die wir jetzt nicht so stolz sind und was natürlich auch so einen gewissen Leidensdruck erzeugt bei den Fans. In jedem Fall, du hast schon den Headcoach angesprochen. Ich meine, die Dolphins kommen ja aus einer Phase, wo sie mit Brian Flores vielleicht einen den Top 3 Defensive Playcaller und danach mit Mike McDaniel einen den Top 3 Offensive Coordinator oder Offensive Playcaller, wenn man es so bezeichnen möchte, hatten, mit denen es aber offensichtlich andere Herausforderungen gegeben hat, die ja dann nicht den Erfolg gebracht haben, den man sich gewünscht hat. War das jetzt im Prinzip mit Jeff Halfley so der Versuch des goldenen Mittels irgendwie, da jemanden in der Mitte zu finden? Oder wie bewertest du die Verpflichtung von Halfley oder wie schätzt du Halfley ein da?
Ja, ich glaube schon in der Richtung irgendwo. Und ich werde die Parallele heute wahrscheinlich ein paar Mal ziehen, weil ich finde, sie liegt so ein bisschen auf der Hand. Mich erinnert es sehr an den Punkt, an dem die Cardinals nach der Kingsbury-Ära standen. Nicht in jeder Hinsicht, aber es gibt einige Parallelen eben. Du kommst aus der Zeit, wo du mutige, offensive Coaching-Hiring gemacht hast, was auch in Phasen funktioniert hat, aber dann halt auch wieder eben nicht. Und dann Roster-Building-mäßig du auch gegen eine Wand gefahren bist, den GM gefeuert, jetzt in beiden Fällen. Und du startest mit unfassbar viel Draft-Kapital erstmal in diese Offseason. Also ich glaube, das ist schon mal so ein Thema, wo diese beiden Franchises an ähnlichen Punkten waren, beziehungsweise sind im Fall von den Dolphins. Und bei Arizona weiß ich noch, dass damals auch ein großes Thema war und erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an ihn, was es umso ironischer macht, dass Jonathan Gannon jetzt der Nachfolger von Heffley in Green Bay geworden ist. Du holst halt so einen CEO, Managing-Type-Head-Coach, der eben, das sehen wir ja immer eigentlich bei Teams, wenn die sich dann von anderen Coaches trennen, so ein bisschen der Kontrast zum Vorgänger darstellt. Und der halt diese Bereiche abdecken soll, in denen der Vorgänger vermeintlich, oder in dem Fall vielleicht auch die Vorgänger im Fall der Dolphins, Schwachstellen hatten. Also, wie du gerade gesagt hast, du hattest einen Top-Defensive-Playcaller, der aber offensichtlich diverse, also der ist intern, angeeckt ist ja eigentlich noch zu schwach, das Wort in dem Fall.
So ungefähr, nicht immer,
ja. Nicht immer nur seineswegen oder nicht immer nur zu seinem, dass man die Schuld bei ihm sucht, aber offensichtlich gab's da doch merkliche Defizite bei Brian Flores. Und dann eben mit Mike McDaniel so den offensiven Gegenentwurf, der dann vielleicht andere, vielleicht was, ich weiß nicht, disziplinmäßig, Lockerroom-mäßig, wobei ich da auch wieder sagen würde, ich letztes Jahr nicht den Eindruck hatte, dass er den Lockerroom verloren hatte. Aber sagen wir einfach mal, Defizite hatte, was eben andere Headcoach-Aufgaben angeht. Und Heffley ist ja jetzt keiner, der, also ich glaube, kein Packers-Fan hat jetzt gesagt, um Himmels Willen, wir sollen jetzt diesen defensiven Playcaller ersetzen. Nicht, weil er jetzt so schlecht gewesen wäre, aber eben mehr so im Sinne von, er war jetzt ja keiner, der da irgendwie der wahnsinnig kreativ war oder irgendwelche verrückten neuen Ideen mitgebracht hat oder sowas. Er hat Headcoach-Erfahrung vom College, er weiß, was es heißt, eben diese Verantwortung zu haben und diese Rolle auch zu besetzen. Und ich glaube, die Idee ist dann schon immer dieses, ja gut, wir wollen jetzt halt einen, der mehr dieser Anführer ist, was natürlich umso gravierender dann die Frage macht, ja, hat der gute Playcaller oder wenn er der defensive Playcaller ist, kriegt er das unter einen Hut? In seinem Fall dann natürlich, das ist ja immer das Thema auch, das war ja auch eben bei Gannon in Arizona das Ding, wenn du ein defensiver Headcoach bist, die offensive Seite des Balls, was den Coaching-Staff angeht, ist halt unfassbar wichtig und da sind wir bei den Dolphins dann schon relativ schnell im Kernthema eben. Was kann man machen mit diesem offensiven Kader nächstes Jahr? Und haben sie halt da die richtigen Leute auch angestellt?
Das ist sicherlich die richtige Richtung, beziehungsweise die richtigen Fragen. Dann würde ich übergehen, Thilo, Fragen von deiner Seite.
Ja, ich würde da noch mal ganz kurz in diesen Prozess einhaken, weil mir da Adrians Meinung doch sehr wichtig ist oder interessiert mich vor allen Dingen. Ich glaube, du hast schon ganz gut gesagt, die Entlassung von Mike McDaniel war dann für alle dann doch an dem Punkt irgendwie überraschend. Vier Tage später, ich gehe mit dir konform, ich hätte auch nicht gedacht, ich habe die Einschätzung teile ich, dass er den Lockerroom eben nicht verloren hat. Was waren denn für dich, dann die Gründe von außen, aus deiner Sicht, warum musste Mike McDaniel im Prinzip gehen? Und B, wenn du dich als neuer GM in die Dolphins-Sicht versetzt, hättest du den Schritt auch getan oder hättest du gesagt, man probiert es mit Mike McDaniel nochmal? Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber so einfach aus deiner Sicht.
Ist jetzt eine langweilige Antwort, aber ich kann halt wirklich beide Argumente verstehen. Also ich persönlich hätte ihn nicht entlassen, weil mein Gedankengang eben auch ist, das war ja auch so ein Thema, als er dann gefeuert wurde und plötzlich, und alle wollten ihn als offensiven Playcaller haben. So alle großen Teams, die irgendwie Titelambitionen haben, Eagles und Chargers und so weiter, wo er dann ja auch gelandet ist. Und jetzt natürlich Playcaller was anderes als Headcoach, aber ein Stück weit, auf einem anderen Level, aber ein Stück weit haben wir diese Diskussion ja auch jetzt zum Beispiel bei einem Matt LaFleur in Green Bay, wo ja auch immer wieder mal so diese Frage kam, jetzt auf einem anderen Level, wie gesagt, aber ist der gut genug, um mit den Packers so ganz weit zu kommen? Ja, der ist ein guter Playcaller und so weiter. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, wenn du einen dieser top-offensiven Playcaller hast, was halt für mich schon immer noch so die Benchmark ist, um nachhaltig langfristig erfolgreich zu sein, wie lange bist du gewillt, halt geduldig dann eben vielleicht so jemandem auch die Chance zu geben, in diese Headcoach-Rolle noch mehr reinzuwachsen? Und da war mein Take gerade nach der vergangenen Saison, wo ich finde, dass McDaniel auch offensiv nochmal Fortschritte gezeigt hat, was seine Entwicklung der eigenen Offense angeht, verglichen mit den ein, zwei Jahren davor. Bist du dann gewillt, halt da dem ein bisschen mehr Zeit zu geben? In meinen Augen ja, ich habe bei LaFleur jetzt nach der vergangenen Saison das Gleiche gesagt und würde das bei McDaniel auch sagen. Ich würde dann lieber so jemandem die Chance geben, sich individuell weiterzuentwickeln, dass er vielleicht der richtige Mann dafür ist. Was denn die genauen Abläufe angeht, wahrscheinlich habt ihr da sehr viel mehr mitbekommen, gelesen, wie auch immer, gerüchtemäßig mitgekriegt als ich, was jetzt die Dolphins angeht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es dann einfach so an den Punkt war, dass man sich halt, dass es lange wirklich eine 50-50-Call war, feuert man jetzt McDaniel oder nicht. Und dass die dann aber halt wirklich dieses Packers-Duo da installieren wollten und das dann halt für sie mehr Sinn ergeben hat, dann eben auch den Headcoach und den GM so als Komplettpaket zu holen. Versus, wenn es vielleicht anders gelaufen wäre und man dann irgendwie man vielleicht einen völlig anderen GM geholt hätte und der einen anderen Prozess hätte, vielleicht wäre dann der Weg auch einfacher gewesen zu sagen, wir machen nochmal irgendwie ein Jahr mit Mike McDaniel.
Kannst du dir vorstellen aus deiner Sicht, dass die Person Tour da in dieser Entscheidung eine Rolle mitgespielt hat? Oder sagst du, das war einfach dann?
Ich glaube, das Kapitel war vorbei, weil wir haben jetzt ja gesehen, McDaniel hat den gebencht und ich glaube nicht, dass du eine Nachfolge an Tour geknüpft hättest in irgendeiner Art und Weise. Und ich denke auch nicht, dass jetzt so wie Tour die letzten, vor allem letztes Jahr gespielt hat, dass irgendein Headcoach reingekommen wäre und gesagt hätte, aber Tour müssen wir auf jeden Fall behalten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und GM wahrscheinlich noch weniger. Deswegen glaube ich, dass das nicht. In dem Fall war es jetzt kurios natürlich. Oder was ist kurios? Vielleicht ist ja auch was dran, dass es halt dann auch der Packers Quarterback ist, der dann mitkommt. Aber ich glaube, das Tour-Kapitel war so oder so durch.
Vielleicht, bevor wir dann wirklich mehr auf Dolphins-Themen gehen, ich weiß, ihr seid, also du und Chris, ihr seid beide von der Tour-Verpflichtung bei den Fans nicht sonderlich begeistert. Wie ist denn so deine Aussicht für Tours weiteren Werdegang? Also klar, wir sind Dolphins-Podcast, aber irgendwie ist es dann doch der Quarterback, den wir hochgepickt haben und man hatte schon natürlich deutlich mehr Hoffnung bei uns. Ich meine, du hast auf Social Media die ganzen Talks über Tour an eigener Haut mitbekommen, mit Pro und Contra und so weiter und so fort. Was glaubst du, ist seine Prognose? Hat Tour die Chance zu einer Baker Mayfield, Jared Goff Karriere in Anführungsstrichen, oder sagst du, das kannst du dir einfach nach dem, was du gesehen hast, nicht mehr vorstellen?
Also ich würde sagen, dass Jared Goff nie so eine Saison hatte wie Tua letztes Jahr. Ich würde aber auch fairerweise sagen, dass ich halt bei Tua wahrscheinlich immer einen Ticken niedriger war als die meisten anderen. Jetzt ist er halt in Atlanta gelandet mit Michael Penix, bei dem ich tendenziell auch niedriger bin als die meisten anderen. Deswegen ist es so ein Quarterback-Duell, wo ich echt mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen muss, was die Bewertung angeht. Ich denke, dass Tua eine realistische Chance hat, Week 1 zu starten für die Falcons. Ich würde aber im gleichen Atemzug sagen, dass ich erwarte, dass der Falcons-Starting-Quarterback nächstes Jahr aktuell noch nicht im Team ist. Also ich denke, wir werden Tour nächstes Jahr ein bisschen, also kommende Saison ein bisschen sehen. Wir werden Panics wahrscheinlich auch einige sehen und Stefanski wird sich das angucken und dann wird er entscheiden, ob einer gut genug ist als Übergangslösung vielleicht nochmal für ein Jahr. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sowas sehen wie jetzt, weiß ich nicht, so Baker Mayfield-mäßig in Tampa, dass er dann irgendwie 3-4 Jahre da nochmal startet. Das würde mich sehr, sehr wundern. Dass Tour effizient sein kann, wenn die Umstände um ihn herum passen, ich glaube, das war nie die Frage. Letztes Jahr fand ich, hat er dann nochmal einen Schritt zurück gemacht in der Art, wie er gespielt hat, weil eben ein Stück weit auch die Effizienz runtergegangen ist durch sein eigenes Verschulden und weil er schlechter gespielt hat. Aber wenn du ihm ein funktionierendes System gibst und die Falcons werden wahrscheinlich eine bessere Offensive Line haben als Miami letztes Jahr und sie haben Playmaker, die, glaube ich, zu Tua passen werden. Und sie haben, wenn Stefanski wieder mehr so ein bisschen zu seinen offensiven Wurzeln zurückgeht, denke ich auch, dass das mit Tua funktionieren kann. Aber mehr so im Sinne von, der ist irgendwie eine ganz gute Bridge und 2027 spielt dann jemand anderes.
Okay. Abschließend vielleicht nochmal der Ausblick, was ist denn deine Erwartung an Mike McDaniel in Los Angeles? Also ich habe so ein bisschen aus Dolphins-Sicht die Befürchtung, dass wir da jetzt die Top 3 Offense nächstes Jahr sehen mit Justin Herbert, was natürlich dann noch bitterer wäre. Ja. Das ist so der doppelte Fettnäpfchen, den man dann mitnimmt. Aber irgendwie habe ich da einfach ein zu gutes Gefühl. Wie ist da so deine Einschätzung?
Ja, gehe ich schon auch in diese Richtung. Also auch bei den Chargers müssen wir natürlich gucken, wie fit die Offensive Line ist und wie gut das funktioniert, was sie jetzt da Interior-Line-mäßig umgebaut haben. Und beide Tackles, die natürlich von schweren Verletzungen zurückkommen. Aber generell ist es schon auch die Richtung, in die ich da denke. Ich vermute, dass das eine sehr, sehr produktive Offense sein wird, die den Quarterback eben hat, um wirklich eine Top-5-Unit zu sein. Und die letzten Jahre war halt der Output statistisch nicht auf dem Level. Was denke ich, also letztes Jahr lag es natürlich an den offensiven Verletzungen, auch dann an der Offensive Line und den Verletzungen, aber auch natürlich an der Offense insgesamt. Und der Schritt von Greg Roman zu Mike McDaniel ist halt schon so mit das Extremste, was ich mir vorstellen kann für einen offensiven Playcaller von einem Jahr zum nächsten. Das wird man schon merken. Und wenn ich dann jetzt angucke, so die Playmaker sind jetzt nicht, du hast jetzt nicht Tyreek Hill und Jalen Waddle von vor 3 Jahren in dieser Offense. Aber du hast, glaube ich, Spieler, die da funktionieren werden und die verlässlich sein werden. Und dann ist es jetzt vielleicht nicht eine Top-3-Offense, aber sagen wir mal, irgendwie eine Top-8-Offense wird es, denke ich, sein, ja.
Ja, also ich gehe da ähnlich in die Richtung. Micho, willst du nochmal einhaken, bevor wir dann so zu Community-Fragen gehen?
Ja, ich gibt zig Punkte, an denen ich einhaken könnte. reden wir trotzdem nochmal, ich möchte tatsächlich nicht auf das Thema Tour beziehungsweise auf das Thema Quarterback, weil das später auch noch wichtig wird. Ich habe immer wieder die These gesagt, dass man eigentlich, klar, der Quarterback ist der wichtigste Mann und am besten ist es, wenn man dann Elite-Quarterback hat, aber ich kann, glaube ich, eher mit einem durchschnittlichen Quarterback den Super Bowl erreichen und dafür das Umfeld drumherum perfekt, als einen herausragenden Elite-Quarterback, wo das Umfeld drumherum weniger stimmt. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, bei Tua hat das Umfeld mal nicht gestimmt, das Umfeld muss halt immer stimmen. Und dann brauchst du ja jemanden, der es dementsprechend umsetzt. Das hast du, glaube ich, auch mal gesagt. Weil ich finde zum Beispiel bei Patrick Mahomes sagt man immer, bei ihm sind ja diesmal die Playmaker krank und da hat das Scheme nicht funktioniert und so weiter. Und ja, Patrick Mahomes ist der beste Quarterback, aber er kommt ohne das Ganze drumherum auch nicht weiter. Und deswegen die Frage, ist es wirklich nötig, dass man gerade bei so einem Rebuild, wenn man quasi von Grund auf alles neu aufbauen kann, dass man direkt alles an einem Elite-Quarterback ausrichtet, also dass alles mit der Person des Quarterbacks steht und fällt, oder reicht es nicht, sich einen soliden Quarterback zu holen und das ganze Umfeld dementsprechend vernünftig auszurichten?
Also erstmal, ich glaube, du brauchst beides, ja. Das ist, denke ich, definitiv der Fall. Ich würde bei Mahomes insofern widersprechen, als dass der letzte Super Bowl, den die Chiefs gewonnen haben, da würde ich dir sagen, ich glaube, dass kein anderer Quarterback mit diesem Chiefs-Team den Super Bowl gewinnt. Ich glaube, da hat man es schon gesehen. Also, ich würde es vielleicht mal so formulieren. Mit so einem Liga-Mittelfeld, ich sage, für mich sind es immer Tier 3 Quarterbacks. Also, du hast Tier 1, dein Elite-Guys, du hast Tier 2, so der erweiterte Top 10 und dann Tier 3. Das ist für mich ein Jared Goff zum Beispiel. Brock Purdy zum Beispiel. Dieses Level Quarterback, mit denen kannst du einen Super Bowl gewinnen, wenn alles richtig, richtig, richtig gut um sie herum ist. Und dann hast du aber halt meistens ein Jahr oder zwei. Und ich finde, wir sehen das jetzt auch gerade bei den Lions zum Beispiel, die mit Goff natürlich erstmal nach dem Trade und allem 1-2 Jahre hat es gedauert. Und dann hatten sie diese eine Saison, wo sie ins Championship Game gekommen sind, fast ins Super Bowl gekommen werden, wo Dan Campbell sich nach dem Spiel noch hinstellt und sagt, er hat den Jungs gerade gesagt im Lockerroom, vielleicht war das unsere einzige Chance, das weiß man nicht. Und seitdem strugglen die halt, nochmal auf dieses Level zu kommen, weil wenn du nicht den Quarterback hast, der, also da reden wir ja nicht von irgendwelchen gigantischen Unterschieden, aber der halt diese, sagen wir, 5-10 Prozentpunkte mehr rausholen kann, dann brauchst du eben alles perfekt drumherum. Und alles perfekt drumherum, wissen wir alle, ist in der NFL sehr, sehr selten gegeben und vielleicht mal für ein Jahr und wenn der Schedule passt und woanders fällt ein Quarterback aus und dann hast du vielleicht mal in den Playoffs mal Glück und dann passt alles. Aber es ist halt viel schwerer, damit nachhaltig erfolgreich zu sein. Was jetzt die Dolphins spezifisch angeht, ich glaube, dass du jetzt noch gar nicht an einen Quarterback denken musst, so komisch das klingt. Also sie haben jetzt sowieso erstmal einen mit Willis und den kannst du jetzt mal testen und mal gucken. Aber dass du jetzt ja noch gar nicht versuchen musst, deinen Quarterback für die nächsten 10 Jahre zu finden. Und klar, das wird natürlich ein großes Thema nächstes Jahr sein und da werden wir sehr viel drüber sprechen, kommende Offseason, wenn mutmaßlich 3, 4 richtig gute Quarterbacks im Draft sind. Vielleicht auch nicht, aber das ist zumindest aktuell die Prognose. Und dann halt Teams wie die Jets und natürlich die Browns und Arizona und vielleicht auch Miami, wenn die dann alle halt versuchen werden, einen von denen zu bekommen, und dann wird das ein großes Thema sein. wenn jetzt aber Miami zum Beispiel, einfach mal ein Beispiel, in der Situation sein sollte, kommende Offseason, wo, sagen wir, die picken nur in Anführungszeichen an 5 und du hast irgendwie davor 3 von 4 Teams, die alle einen Quarterback nehmen. Ich glaube, dass Miami dann in einer Situation durchaus noch ist, wo du es nicht forcieren solltest, sondern wo du dann eben, was du gerade gesagt hast, diesen Weg noch mehr verfolgst und eben sagst, okay, wir bauen weiter auf und wir nehmen vielleicht dann, weiß ich nicht, den Top-Pass-Rusher auf dem Board oder den Top-Corner oder den Top-Receiver, was auch immer dann da ist, den nehmen wir dann und wir bauen das weiter auf und dann nehmen wir den Quarterback halt vielleicht ein Jahr später erst oder sogar 2 Jahre später erst und wir haben Malik Willis und wir haben einen klaren 3-Jahres-Plan. Wir müssen nicht jetzt den Quarterback finden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Luxus, den die Dolphins jetzt zeitlich haben. Gerade auch im Vergleich zu Teams wie zum Beispiel den Jets, wo ja sehr viel Druck drauf sein wird, kommende Offseason diesen Quarterback zu finden. Gleichzeitig würde ich auch sagen, mit dieser Strategie, jetzt so ein Jared Goff-Level-Quarterback oder sagen wir Kirk Cousins in seinen besten Jahren, diese Art Quarterback zu holen, dein Fenster wird, denke ich, immer kleiner und anfälliger sein, als wenn du eben einen Quarterback ein oder zwei Tiers darüber hast.
Aber ich glaube, dann kommen wir direkt, Rico, wenn ich das richtig habe, zu der Frage, die uns alle, glaube ich, bewegt und auch die Community bewegt, ne?
Ja, wir können natürlich jetzt, wenn wir über Quarterbacks gesprochen haben, wir haben den Namen gesagt. Und zwar, ja, die Frage, die auch von euch da draußen im Prinzip, hattet ihr keine anderen Fragen, außer, was machen wir jetzt kommende Saison? Wie können wir das überhaupt einschätzen? Und ich würde tatsächlich ein Vorwort, und zwar hat einer unserer Zuhörenden geschrieben, dass, wenn man sich die Offense jetzt anschaut, wir haben aller Voraussicht nach keine Bottom-5-O-Line vermutlich. Also wir haben ja mit Patrick Paul, Caden Proctor, Brewer, dann Jonas Savinea auf seiner rechten Seite, der hat ja eigentlich immer Right Guard gespielt und wurde versucht umzuschulen auf Left Guard, was nicht so funktioniert hat, und Austin Jackson auf der rechten Seite. Also es könnte vielleicht die beste Dolphins-Line seit 6, 7, 8 Jahren sein, wozu auch nicht viel gehört. Also nicht, dass das jetzt irgendwie Jubelsprünge auslöst bei irgendwem. Und wir haben im Prinzip mit Devin Achane noch eine der 3 großen Waffen, und auf Receiver ist das jetzt halt sehr viel Masse statt Klasse, so würde ich das erstmal einsortieren. Die grundlegende Frage, die da natürlich ist, wie können wir nach der Saison oder woran können wir Malik Willis überhaupt messen, um zu sagen, den sollten wir nochmal ein Jahr geben oder wir müssen in jedem Fall einen Quarterback in den Top 3 dann picken, weil ich denke, wenn Malik Willis, also er kann ja nicht so viel zeigen, dass die Dolphins outside der Top 5 picken und dann, ja, dass er dann doch ersetzt wird oder eben, dass er halt so gut spielt, dass die Dolphins irgendwie Top 1, also den ersten Pick haben. Also es ist sehr, sehr, eine sehr durchmischte Gefühlslage. Ich glaube, so, das beschreibt es ganz gut.
Ja, also die ganz einfache Antwort ist, wir werden es auf jeden Fall nicht an Stats ablesen können. Ich glaube, das ist schon mal das Erste, was man sich von Anfang an bewusst machen muss, ob der jetzt irgendwie 20 Touchdowns wirft oder 12. Daran werden wir es nicht bewerten können, sondern es ist halt wirklich eine Frage von, hat er die Möglichkeiten, eine Offense besser zu machen? Sehen wir vielleicht eine Version dieser Offense, die uns auch ein bisschen überrascht? Weil ich meine, wir haben jetzt den Namen Bobby Slowik noch nicht gesagt, aber ja, wenn ihr mich jetzt irgendwie im Januar oder Anfang Februar gefragt hättet, wer ist denn der ideale Offensive Coordinator, um mit Malik Willis was aufzubauen, wäre Bobby Slowik, glaube ich, nicht weit oben auf der Liste gewesen. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das aussehen wird. Ich denke, die Frage wird sein, zeigt Malik Willis, dass er das, was er letztes Jahr letztes Jahr vor allem bei den Packers in einzelnen Starts hatte, auch über einen längeren Zeitraum abrufen kann. Weil das ist ja letztlich die große Frage bei ihm. Er kam in die NFL, war super roh, wussten wir alle, hat dann nicht viel Spielzeit gekriegt in Tennessee, war super up and down, kommt in stabilere Umstände, kommt in eine bessere Situation in Green Bay, wird dann als Backup reingeworfen und sieht in einzelnen Spielen gut aus. Das haben wir ja schon oft genug aber auch gesehen. Quarterback kommt in einer guten Situation rein, hat irgendwie 2 gute Spiele. Aber wenn er dann mal 16, 17 Spiele machen soll, ja, dann trägt es sich halt nicht. Ich glaube, das ist für mich der erste Punkt. Kriegen wir von ihm ein gewisses Level an Konstanz. Nochmal, gar nicht jetzt auf Stats irgendwie geguckt, aber ich denke so, also Name, an den ich so denken musste, war Early Career Daniel Jones. So, der zu den Giants kam, das war jetzt auch jetzt nicht das beste Team früh in seiner Karriere, aber du hast halt gesehen, ein Level an Athletik, das Rushing, das wurde ja dann auch bei ihm nochmal, wurde ja bei ihm auch nochmal ein bisschen später nochmal mehr. Und du hast halt eine Aggressivität als Passer gesehen, vor allem früh in seiner Karriere, wo er wirklich auch vertikal attackieren wollte. Und es war so ein, okay, das ist jetzt kein Top-10-Quarterback-Level, aber wir haben was, worauf wir aufbauen können. Und das hat sich ja auch über mehrere Jahre getragen. Ich meine, da war dann ein Deckel drauf und dann hat man sich getrennt und so. Aber selbst da haben wir ja dann auch jetzt letztes Jahr in Indianapolis gesehen, als er die bis zur Verletzung auch hier wieder in besseren Umständen, dass er es eben aber auch über einen längeren Zeitraum abrufen konnte. Das ist so das, was ich von Malik Willis sehen will. Mit halt natürlich sehr, sehr vielen Sternchen dahinter, weil, also muss ich euch nicht erzählen, mit dieser Wide-Receiver-Gruppe oder generell dieser Pass-Catcher-Gruppe, du kannst halt nicht wahnsinnig viel erwarten. Und im Endeffekt, die erste Frage wird halt sein, können die Dolphins vielleicht eines der wirklich besseren, sagen wir mal, Top 8 Rushing-Teams in der NFL werden? Die Offensive Line, da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich glaube auch, dass das eine gute Unit sein kann. Du hast einen sehr, sehr guten Running Back. Du hast einen der gefährlichsten Rushing Quarterbacks von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, von Malik Willis. Der Speed ist ja überall da, nach wie vor. Auch ohne Jalen Waddle ist der Speed ja immer noch auch auf Receiver da. Können die vielleicht ein Team sein, das dann wirklich überrascht und hier und da mal so Ausrufezeichen setzt und du siehst eben, um Malik Willis herum kannst du auch strukturell was aufbauen? Oder ist es eben eher eine Situation, wo Malik Willis merklich schwimmt, nicht nur aufgrund der Umstände, sondern wo wir eben auch sehen, okay, du stößt dir aber auch strukturell an Grenzen. Das ist nicht das Level von Quarterback-Play oder nicht der Level Quarterback, um den herum du langfristig was aufbauen willst. Das wird schwierig sein zu bewerten, aber ich glaube schon, dass man nach der kommenden Saison da zumindest mal eine klare Tendenz erkennen kann.
Es wird in jedem Fall sehr, sehr spannend. Und wir haben jetzt auch schon über A-Chan gesprochen, der hat ja seinen Vertrag verlängert. Und er ist ja in eurem Konsens-Ranking in der Running Back-Folge auf Platz 3 gewesen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich habe es noch nicht gehört, das werde ich morgen auf der Autofahrt tun. Und man hat jetzt einen Top 3 Running Back und Running Backs ist natürlich immer so diese Diskussion, das zieht sich ja inzwischen auch im, sag mal, so über die letzten 10 Jahre ist ja auch der Wert der Running Backs irgendwie immer so ein bisschen up and down gewesen. Und wir erleben gerade so ein bisschen, dass das Running Game wieder eine etwas prominentere Rolle in den Offenses bekommt. War oder ist die Verlängerung mit den Dolphins und auch über den Zeitraum und zu diesem Preis etwas, wo du sagst, ja, das kann man mal machen, wenn man in der Situation der Dolphins ist? Oder sagst du, man hätte Devon Achane für, auch was wäre der Markt gewesen? Das ist ja die nächste Frage, die man sich stellt, wenn man sagt, man sollte ihn traden. Wie wärst du da aus Dolphins-Sicht vorgegangen?
Finde ich wirklich ganz schwierig, weil es halt genauso, diese Timeline ist ja genauso auf die Kante genäht. Also du hast jetzt hier halt einen Spieler, der, ich glaube, 24 Jahre alt ist jetzt. Ja. 24, wird 25, glaube ich, dieses Jahr.
Genau.
Und jetzt wissen wir alle, Running Backs, vor allem Speed Running Backs, ich sag mal so 29 ist schon 30 spätestens, ist schon so ein harter Cut-off-Punkt. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja gut, also innerhalb von 5 Jahren werden die hoffentlich wieder kompetitiv genug sein und dass dann ein Devon Achane da auch relevant ist. Versus eben, wir machen einen kompletten Rebuild, wir haben ja auch alles andere weggetradet, was wir irgendwie mehr oder weniger hatten oder fast alle anderen. Dann können wir jetzt ja auch den Move noch machen, vor allem wenn vielleicht irgendwie ein attraktiver Pick auf dem Tisch war. Das wissen wir nicht. Ich verstehe aber schon auch den Gedankenansatz zu sagen, um irgendwen herum müssen wir hier auch aufbauen. Also ich finde ehrlicherweise auch, man kann auch über den Jalen Waddle Trade dann diskutieren. Der ist halt auch natürlich auch nochmal ein paar Jahre älter und du kriegst einen First-Round-Pick. Aber du brauchst so ein paar Spieler, um die herum du halt irgendwie das auch aufbauen kannst. Und jetzt, wir reden ja jetzt schon darüber, wie willst du Malik Willis bewerten und wie soll es überhaupt offensiv aussehen? Was ist die offensive Identität? A-Chan ist seine offensive Identität. Und hoffentlich aus Dolphins Sicht, Malik Willis ist seine offensive Identität. Wenn sie jetzt A-Chan auch noch weggetradet hätten, dann würden wir ja noch mehr jetzt sagen, ja, puh, wie willst du das offensiv irgendwie bewerten? Da ist ja gar nichts da. Deswegen, es ist so an der Grenze, aber ich ich kann es schon nachvollziehen, gerade eben auch für ein Team, das ja jetzt dann perspektivisch keine großen Cap-Probleme haben wird. Sieht jetzt noch anders aus, klar, aber perspektivisch über die nächsten 3-4 Jahre werden die Dolphins ja eher viel Cap-Space dann haben, dass du dann sagst, okay, dann bezahlen wir jetzt lieber unseren, in meinen Augen klar, besten offensiven Playmaker, auch wenn der Impact individuell der Position natürlich jetzt nicht so hoch ist wie von anderen Positionen.
Ja. Bevor ich jetzt noch wieder an Thilo gebe, was kannst du dir vorstellen, was man denn für einen Devon Achane überhaupt bekommen könnte? Weil da liest man von, oh ja, das ist, da bekommt man richtig, richtiges Package für, Christian McCaffrey-like. Oder nicht ganz wie Christian McCaffrey, aber irgendwie so ein bisschen weniger, aber doch viel. Bis hin zu, ja, mit einem Viertrunden-Pick müsste man sich zufrieden geben.
Du meinst, was man jetzt diese Offseason bekommen hätte?
Wenn ja, oder auch, hätten? Ich sag mal, wenn man jetzt zur Deadline dieses Jahr merkt, okay, das ist alles nix, wir müssen noch mal eine größere Hafenrundfahrt machen. Was man dann so in dem dieses Jahr oder in den Folgejahren, wo ist ein realistischer Trade-Value von Devon Achane?
Ja, McCaffrey war, glaube ich, 27, als er getradet wurde.
Ja, dürfte hinhauen, ja.
In der Range, ja, also auf jeden Fall noch mal 1-2 Jahre älter als Achane. Wahrscheinlich ist es nicht ganz das Package von einem McCaffrey, aber ich glaube schon, dass also definitiv mehr in der Richtung als jetzt ein Viertrunden-Pick. Das denke ich auf jeden Fall, weil dafür hat Achane sich ja gerade auch mit der vergangenen Saison, als er eben eine höhere Workload hatte, trotzdem die Effizienz beibehalten hat, mit all dem, was er im Passing-Game machen kann. Da hat er sich zu sehr auch, finde ich, da in dieser Spitze etabliert. Also jetzt zieh von dem McCaffrey-Package irgendwie, sagen wir mal 20% ab. Und ich glaube, dann bist du in der Range für das, was man für Achane bekommen würde. Ich hoffe aus Dolphins Sicht nicht, dass sie nach der Saison an den Punkt sind, wo du dann sagst, jetzt traden wir den halt auch noch weg, weil dann ist sich sehr viel schief gelaufen. Aber ja, im Endeffekt, klar, du musst immer, also bei so einem krassen Rebuild kann man jetzt auch nicht unbedingt kurzfristig, glaube ich, sollte man nicht zu optimistische Prognosen abgeben.
Ja, das kennen wir, das haben wir gehabt. Bin der, done that. Michael möchte da aber tatsächlich direkt reinspringen.
Ja, ich habe direkt die Frage zu Achane beziehungsweise zu der Verbindung und möchte auf die Frage eingehen, die wir, Nico, in der letzten Folge nämlich gehabt haben. Adrian, was glaubst du denn, wie viel ist wirklich Achane individuell und wie viel war wirklich dieses geniale Scheme und Playcalling von Mike McDaniel, der ja nun gerade, was das Running Game anging, teilweise auch wieder wirklich Innovationen reingebracht hat, und funktioniert das plötzlich mit einem anderen Coach, mit einem anderen System?
Ist ein sehr, sehr fairer Konzern, der natürlich auch in diese Trade-Frage irgendwo mit reinspielen muss. Also ich würde schon sagen, Achane war halt der perfekte Back für McDaniel. Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Chargers jetzt auch nochmal da mit Keaton Mitchell von den Ravens einen zumindest stilistisch ähnlichen Back sich geholt haben in der Free Agency, weil so ein Back in dieser Offense natürlich schon sehr, sehr gut funktionieren kann. Das gilt als Runner. Es gilt aber ja auch als Passcatcher. Also da hat sich Achane ja auch nochmal deutlich abgesetzt von fast allen anderen Running Backs, jetzt außer McCaffrey. In dem Sinne von, dass er Routes läuft von überall, nicht nur irgendwie aus dem Backfield die Dump-Offs kriegt und natürlich in diesem Scheme sehr viel auch dann den Ball im Raum kriegt, um seinen Speed auszuspielen. Und das ist schon so meine Sorge, die ich auch bei ihm habe in dieser Offense von Bobby Slowik, die ich ehrlicherweise auch nicht so ganz greifen kann. Also ich meine, wir wissen, was Bobby Slowik in Houston gemacht hat, was in Jahr 1 funktioniert hat und in Jahr 2 nicht, weil er halt nicht die Anpassungen dann entsprechend gefunden hat. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wie der eine Offense aufbaut oder wie die aussehen soll, die um ein Quarterback-Run-Game herum aufgebaut ist. Wir wissen überhaupt gar nicht, wie er Achane spezifisch einsetzen will. Und natürlich muss man dann hoffen, dass es da einen guten Plan gibt, dass du deswegen dich für Slowik als Coordinator entscheidest, dass du deswegen dich dafür entscheidest, mit Achane zu verlängern, statt ihn zu traden. Aber wir wissen es ja ehrlicherweise nicht. Und das sind schon, ich finde, das sind sehr faire Bedenken, eben auch bei der Frage, ein Spieler wie Devon Achane, kann der seine Effizienz beibehalten? Selbst wenn zum Beispiel die Offensive Line wahrscheinlich besser ist als letztes Jahr, aber eben wenn dann vielleicht das Playcalling schlechter ist oder wenn er in weniger gute Situationen gebracht wird. Was den ersten Teil der Frage angeht, er gehört für mich, und deswegen habe ich ihn ja auch über die Jahre eigentlich immer höher gerankt als der Konsens. Schon in den Draft kommend habe ich ihn deutlich höher gerankt als der Konsens, weil A-Chain für mich eben zu den Spielern gehört, die offensiv Dinge kreieren können auf der Running Back Position, wo es, finde ich, einfach nicht so viele gibt in der NFL. Nicht auf dem Level zumindest. Deswegen sehe ich den Floor mit ihm schon immer noch sehr, sehr hoch. Die Frage wird halt sein, ob er dieses Ceiling, was er jetzt in mehreren Jahren mit McDaniel gezeigt hat, ob er das auch in einer anderen Offense erreichen kann.
Ja, fair. Aber wie gesagt, jetzt habe ich Thilo hier quasi, habe ich mich vorgedrängt.
Nee, ich wollte nicht zwischengrätschen, aber ich würde noch einmal anschließen an die Willis-Evaluation. Also ich bin bei der ganzen Sache wirklich sehr, sehr kritisch. Ich bin der Meinung, und da würde ich einfach deine Einschätzung gerne zu haben, ich bin der Meinung, Malik Willis kann eigentlich tun, was er will. Ich halte den Kader und die Umstände alles für derart schlecht, dass wir auf jeden Fall Top 3 picken werden. Da gehe ich einfach Stand heute von aus, so bitter wie das ist. Und dann, so wie ich die NFL jetzt kennengelernt habe in den letzten Jahren, an dem Stand, wie wir sind, ist der Druck, sei es medial, sei es auch, glaube ich, einfach teambuilding-mäßig so hoch, dass man einen Quarterback fast nehmen muss. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Also wenn die Quarterback-Klasse jetzt nicht eine Vollkatastrophe ist, was sie Stand heute nicht ist, dann wird man höchstwahrscheinlich einen Quarterback nehmen. Und daher ist meine Frage nochmal zurück. Gibt es für dich trotzdem einen Weg, wo du sagen würdest, man pickt Top 3, von mir aus Top 2, und man wird mit Malik Willis weitergehen? Stand heute kann ich mir das nur sehr schlecht vorstellen. Also klar, man hat mit Jamal Smith da irgendwie das gefühlte Jahrhunderttalent auf Receiver, das ist natürlich immer irgendwie eine Versuchung wert, aber nach meinem Gefühl her heißt es jetzt schon, wir nehmen Quarterback, egal was Malik Willis macht, wenn nicht überraschenderweise doch die Umstände nicht so dramatisch schlecht sind, wie ich Stand heute von ausgehe, oder wie siehst du das? Also, für mir fällt schwer.
Ja, wenn sie Top 2 picken, würde ich dir, glaube ich, würde ich mitgehen, dann würde es mich zumindest sehr, sehr wundern. Es ist ein neues Regime, die werden Zeit haben, aber natürlich heißt Top-2-Pick auch, du hast sehr, sehr viele Spiele verloren, und wie schnell dann der Wind sich da auch verändern kann in der NFL, das wissen wir auch alle. Ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich wirklich so diese Nuance. Also wenn Willis genug ihnen gibt, dass sie halt vielleicht doch die 4 Spiele gewinnen statt die 3 oder irgendwas in der Richtung, ja, dann pickst du halt dann an 4 statt an 2, und das ist schon der Unterschied. Und auf einmal gehen 3 Quarterbacks 1, 2, 3 und du nimmst dann eben den besten anderen Spieler. Wahrscheinlich wird das darauf auch sehr, sehr realistisch oder sehr, sehr konkret ankommen. Und grundsätzlich, klar, also wenn wir heute drauf gucken, stimme ich dir zu, Miami sollte einen der Top 2 bis maximal 3 Picks irgendwie haben im kommenden Draft. Gleichzeitig auf der anderen Seite wissen wir auch, wie unberechenbar die NFL am Ende ist. Und dann jetzt lass irgendwie ein Team wie die Raiders doch nochmal ziemlich schlecht sein. Und die picken an 2 und die traden den Pick dann an die Jets, weil die halt 3 First-Rounder haben. Und so. Also solche Szenarien kommen ja auch immer mit rein. Dass dann irgendein Team, wir haben es letztes Jahr gesehen, Teams, die Quarterbacks verlieren und auf einmal Top 10 picken, die da sonst nicht sind. Und solche Sachen. Es gibt halt zu viele Überraschungen immer. Deswegen, in deinem Szenario stimme ich dir zu, wenn die Dolphins 1 oder 2 picken, würde ich heute, Stand heute auch sagen, dann nehmen sie einen Quarterback. Gleichzeitig hat Malik Willis eben die Chance, das reicht halt, wenn er vielleicht das eine Spiel mehr gewinnt oder sowas und von mir aus 2 Spiele mehr gewinnt und du bist nicht in dieser Quarterback-Range und jemand anders pickt an der Stelle und nimmt den Quarterback. Deswegen ist es ein sehr, sehr schmaler Grat. Das ist vielleicht das, was man Malik Willis dann letztlich mitgibt, so. Er hat es in der Hand, ein Stück weit. So schlecht die Umstände auch sind, aber ein Stück weit hat er es in der Hand, weil eben 1, 2 Siege mehr und schon bist du draftmäßig in einem ganz anderen Punkt.
Hm. Du hast eben natürlich was Richtiges gesagt, aber ich finde für mich ganz Spannendes. Du hast gesagt, das Regime hat Zeit in Miami. Also mindestens diese 3 Jahre geht man Stand heute von aus. Das hätte man letztes Jahr in New York auch so gesagt. Und jetzt gab es so viele Sprüche, wo man, oder gehört hat, Sprüche ist falsches Wort, Aussagen, dass man da vielleicht auch schon one and done ist. Siehst du so eine Gefahr in Miami, oder sagst du, der Rebuild ist so schematisch aufgebaut und ausgelegt, dass eigentlich es fast egal ist, was da auf dem Platz passiert?
Ich glaube, das ist zu drastisch formuliert. Aber es ist insofern ein Stück weit korrekt, dass ich behaupten würde, die Berichte jetzt rund um die Jets mit Aaron Glenn und so und dass der vielleicht one and done sein könnte, hatten nicht nur mit der sportlichen Komponente zu tun, sondern da war ja auch viel so, was man, wo viel, viel diskutiert wurde, was den Coaching-Staff angeht. Das haben die ja auch also wirklich den halben Coaching-Staff einfach ausgetauscht nach einem Jahr, was ja auch in diese Richtung irgendwo geht. So, naja, das war dann vielleicht doch alles nicht so ideal. Und auch jetzt die Zusammensetzung vom Coaching-Staff, dass wir die da teilweise geholt haben, so ein Frank Reich und solche Sachen, wo du dich dann schon auch fragst, naja, das wirkt irgendwie nicht so souverän alles und nicht so, das wirkt irgendwie nicht so nach so einem langfristigen Plan. Deswegen, ich glaube nicht, es ist egal in dem Sinne, aber ich glaube schon, der Spielraum ist jetzt in Miami größer als bei jedem anderen Team, jetzt zum Start der 2026er Saison. Und da würde ich halt wieder ein bisschen auf den Vergleich mit Arizona zurückgehen, wo halt auch das Thema war, im ersten Jahr mit Jonathan Gannon. Ergebnisse sind so ein bisschen sekundär. Ist es eher die Frage, entsteht ein anderer, entsteht irgendwas im Lockerroom, entsteht irgendwie eine Art Team-Culture, also diese Dinge, wofür du ja, da sind wir wieder am Anfang jetzt von dieser Folge, diese Art Headcoach auch irgendwo holst. Entsteht so dieses, wir sind ein Team, das langfristig was aufbaut und der Headcoach ist der, der das formt, oder entsteht halt mehr so das Bild, was, glaube ich, für viele Leute, die, und auch für mich teilweise, die Jets letztes Jahr abgegeben haben, eben mehr so ein bisschen, naja, das wirkt irgendwie nicht so, als hätte das Hand und Fuß. Und ich sehe da nicht so die Verbesserung. Und auch die defensive Seite des Balls, die irgendwie Aaron Glenns Seite ist, ist nicht das, was ich mir erhoffen würde. Wenn solche Sachen passieren, glaube ich, kann es immer schneller gehen, als man es denkt in der NFL. Aber die Timeline in Miami sehe ich jetzt doch noch mal insofern entspannter als jetzt bei den Jets letztes Jahr.
Vielleicht bevor ich nochmal übergebe, du hast in den letzten Jahren, Pre-Draft warst du ja, korrigiere mich, eigentlich ein großer Fan von Chubb Robinson und auch von Kenneth Grant. Das war jetzt so ein bisschen bei Chubb Robinson, im ersten Jahr war es eigentlich überraschend positiv, dann war es im letzten Jahr so ein kleines Down. Kenneth Grant, naja, am Anfang Enttäuschung, wurde dann eher besser. Jetzt haben wir so dein nächst, in Anführungsstrichen, My Guy mit Chris Johnson im Team. Was sind denn so, wenn wir jetzt mal auf die defensive Seite blicken, was sind denn so für dich die Ausblicke, die wir defensiv erwarten können? Also von den Namen her sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Für mich ist es mit Dotz und Brooks haben wir ein Linebacker-Duo, was irgendwie so unterm Radar fliegt. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich gut, gerade im letzten Jahr. Die Frage ist natürlich, wer spielt neben Chris Johnson Cornerback? Aber was ist so der defensive Ausblick für dich, auch mit Hinblick auf eure Division Previews? Was erwartest du von Miami defensiv?
Ja, also um Grant vielleicht einmal kurz aufzugreifen, ich war auch enttäuscht von dem, was man bei ihm jetzt gesehen hat. Aber ich sage auch immer, gerade dieser Spielertyp braucht oft Zeit. Also das haben wir ja echt auch schon öfter gesehen. Defensive Tackle, Run-Stuffing-Spieler, Spieler, die mit Power gewinnen. Auf der einen Seite übertragen sich Teile davon gut und leichter vielleicht auch auf die NFL. Auf der anderen Seite siehst du auch oft so eine Anpassungsperiode, die manchmal ein ganzes Jahr, manchmal zwei Jahre dauert. Und dann hast du irgendwie so ein Jahr-3-Breakout oder sowas. Sehen wir bei Offensive Linemen und ich finde auch bei Defensive Linemen und bei Offensive Tackles auch häufiger. Ich würde sagen, ein Stück weit sehen wir ja schon das Team, wie die Dolphins auch kommuniziert haben, was sie bauen wollen. Also offensiv sind wir uns, glaube ich, alle einig, die Offensive Line sollte der beste Part sein dieses Teams. Jetzt mal A-Chain vielleicht individuell ausgeklammert, aber die Line sollte das Herzstück sein und sollte auch, der Anspruch sollte sein, dass es eine solide bis gute Line ist. Und defensiv würde ich das auch in die Richtung packen, wenn sich natürlich junge Spieler entsprechend entwickeln. Also du hast mit Sila natürlich deinen, Zach Sila, deinen ja, ziemlich sicher besten Spieler auf der Seite des Balls. Und dann eben muss die Hoffnung sein, klar, dass ein Kenneth Grant sich entwickelt, dass Chubb Robinson wieder mehr wie in seiner Rookie-Saison spielt. Sie haben daneben ein paar Flyer mit Uche und Ojabo und so explosive Spieler und mal gucken, aber es ist jetzt auch kein Spieler, auf die ich jetzt wahnsinnig große Aktien packen würde. Aber zumindest siehst du, dass sie da versuchen, eine Identität zu formen. Die Secondary ist halt für mich, also so sehr ich bei Chris Johnson optimistisch bin, selbst wenn der gut ist direkt, der Rest ist ja wirklich ein Riesenfragezeichen drumherum. Also Safety und Corner. Deswegen glaube ich, da muss man geduldig sein, aber das ist ja irgendwo auch Teil von dem Ganzen. Also wenn du halt so ein Rebuild eingehst, das ist nicht in einem Jahr und auch nicht in zwei Jahren repariert, sondern da geht es ja eben auch viel darum, wer zeigt Fortschritte? Wo sehen wir Spieler, die perspektivisch, die langfristig, mittelfristig Säulen sein können? Und das sind natürlich dann vor allem solche Leute wie Robinson, wie Kenneth Grant, hohe Picks oder Spieler, die schon mal was gezeigt haben, können die das dann sein? Johnson fällt da natürlich jetzt auch mit rein, klar. First Rounder und Corner und klar, jetzt hast du einen Headcoach, der natürlich gerade mit Cornerbacks eine Vorgeschichte hat. Können solche Spieler genug zeigen, dass du siehst, da haben wir Building Blocks? Weil das ist ja im Prinzip offensiv und defensiv, da fällt ja Malik Willis auch mit rein. Das ist ja das Nummer 1 Thema der kommenden Dolphins-Saison, zu gucken, wo haben wir Building Blocks.
Aber wenn du so jetzt mal für die defensive Seite ein Fazit ziehen könntest, siehst du die Building Blocks außerhalb von hoffentlich Kenneth Grant, Johnson und Chubb Robinson im Team, oder sagst du, mehr ist dann da eigentlich nicht, ganz hypothetisch gesehen? Oder siehst du noch irgendwo vielleicht etwas, was wir übersehen? Denn Zach Sieler hast du gesagt, klar, aber der ist jetzt kein Building Block für die nächsten 4 Jahre.
Ich glaube aktuell nicht, ehrlicherweise.
Ja.
Was ja aber auch okay ist an dem Punkt. Also was ja völlig in Ordnung ist. Wenn das schon mal eintritt, hast du ja schon viel gewonnen. Also wenn das Building Block Spieler sind oder werden, dann hast du ja schon viel gewonnen. Und dann baust du halt perspektivisch weiter um die herum. Problematisch wird es eben, wenn Grant jetzt keinen Schritt macht und wenn Robinson nicht wieder so spielt wie in seiner Rookie-Saison und wenn Johnson doch noch ein bisschen mehr Zeit braucht oder halt vielleicht eher eine Nummer 2 als eine Nummer 1 ist, dann gehst du ja in die kommende Offseason und hast eigentlich eine gesamte Defense voller Fragezeichen. Das ist ja das, was du eher vermeiden willst. Mehr Building-Block-Spieler zu finden, ist dann eher die Aufgabe 2027, 2028.
Mhm. Ja, okay.
Gut, dann, Micho, 1, 2 kürzere Fragen darfst du.
Okay, kürzere Fragen. Also, Adrian, du hast den Draft von Miami oder die Draftpicks durchaus kritisiert. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber es war halt so, dass du zum Beispiel bei Caden Proctor weniger den Spieler kritisiert hast. Den kann man sehen, wie man will. Du hast aber kritisiert, dass wir an 11 quasi keinen High-Value-Spieler gepickt haben. Du hast so ein bisschen quasi die Position kritisiert. Habe ich das richtig im Kopf? Weil man nicht weiß, wo Caden Proctor letztendlich endet.
Ja, also ja, ich meine, meine Analyse zu ihm war, ich glaube, das ist ein Guard in der NFL. Jetzt haben sie ja auch schon gesagt, der wird Guard spielen, was ja auch in dem Sinne wieder passt, weil sie haben einen Left-Tackle zumindest mit Patrick Paul. Mein Take war ein bisschen, ich verstehe das Upside-Argument mit Proctor. Mir ist er aber viel zu low-floor, high-ceiling-mäßig für ein Team, das finde ich erstmal, also das gute Starter braucht. Und das ist auch ein bisschen eine philosophische Frage, wie sehr auf High-Upside solltest du dann gehen, wenn du so viele Draft-Picks hast. Es war aber für mich, ich war kein großer Fan vom Spieler individuell. Für mich, wie gesagt, mehr ein Guard. Wenn du einen Guard willst, hättest du Ioane an dem Spot auch einfach nehmen können. So, das wäre das simple andere Argument gewesen. Du hättest halt auch einfach Caleb Downs picken können, was ich den viel besseren Pick gefunden hätte, als dann diesen einen runterzugehen und Proctor zu nehmen. Ich war strategisch kein großer Fan von dem Draft. Also Proctor ist der Headliner natürlich, weil es der erste Pick war und weil er halt jetzt auch erstmal Guard spielen wird. Ich fand auch, die Picks danach waren, jetzt mal Johnson ausgeklammert, waren nicht das, was ich erwartet hatte von der Herangehensweise. Also Positional Value mäßig, teilweise auch die Spieler, die sie geholt haben. Da hatte ich mir so von der Strategie her einfach was anderes erwartet für so einen ersten, ja, so einen Foundational Draft für einen groß angelegten Rebuild.
Verstehe ich, aber gerade auf dieses Thema Positional Value wollte ich heraus, weil ich frage mich nämlich, ob gerade in unserer Position, dass da nicht ein bisschen zu viel gewertet wird. Jetzt mag zum Beispiel Tackle wird ja bei vielen als die High-Value-Position gesehen. Und ich möchte jetzt wirklich an dem Beispiel halt Tackle mal sagen, weil rein theoretisch ist es doch so, es hängt doch ganz stark vom Gegner ab. Wo der Gegner seine Stärken, was eine Position oder eine dementsprechend eine High-Value-Position ist. Und ich gehe sogar so weit, wenn du gegen einen Spieler wie Aaron Donald spielst, sind die Tackles gar nicht das Wichtige, sondern eher die Guards. Und wenn du einen Quarterback hast, der zum Beispiel eher Probleme mit seinen Reads hat, der mehr Zeit braucht und so weiter, da ist zum Beispiel der Center ganz wichtig, weil er Aufgaben übernehmen muss. Gehen wir da nicht, wenn wir gerade an unserer Position, wenn wir noch gar nicht wissen, wie wir das Team genau drumherum bilden müssen, nicht viel zu sehr, dann ist Positional Value dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, vollkommen egal, aber da eher das zweite oder dritte, auf das man gucken muss?
Ja und nein, weil ich meine, man muss sich ja immer auch überlegen, das war auch so ein Thema, was wir bei dem Rebuild der Lions viel diskutiert wurde. Wie viele Top 50 Picks wirst du haben in diesen, sagen wir mal, ersten 2 bis 3 Jahren? Wahrscheinlich einige. Von mir aus machen wir Top 60 Pick draus, keine Ahnung. Weil du natürlich viel wegtradest. In den ersten Jahren hast du viel Draftkapital. Wenn das aufgebraucht ist, wenn du dann irgendwann in 3 Jahren, der Draft in 3 Jahren, ist dieses Ganze, was du dir ertradet hast und so weiter, ist weg und du hast erstmal nur, in Anführungszeichen, deine eigenen Picks. Dann einen Starting Edge Rusher zu finden oder einen Starting Tackle zu finden, ist viel schwieriger als jetzt für Miami, für ein Team wie Miami, das jetzt irgendwie 3-mal Top 50 pickt und 4-mal Top 75 pickt, weil du eben diese Draft-Ressourcen jetzt hast und in anderen Jahren nicht. Deswegen, also über Positional Value kann man da auch diskutieren. Man kann auch über das Tackle-Guard-Thema sprechen, wobei ich dann wieder zu dem Punkt zurückkomme, wenn das Argument ist, dann nimm Ioane, weil der ist Stand heute der bessere Guard. Proctor hat ja überhaupt nicht Guard gespielt im College, das wissen wir ja noch gar nicht. Dann nimm lieber den Actual Guard in dem Fall und baust dann so auf. Was den Positional Value insgesamt angeht, bin ich aber schon der Meinung, gerade die ersten Jahre von so einem Rebuild würde ich da fast sogar mehr drauf achten, weil du ja jetzt eben diesen Kern aufbaust, damit du dann in 3 Jahren hoffentlich, wenn du dann dich Jahr für Jahr steigerst und besser wirst, dass du dann, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, an 18 Picks oder an 20 Picks, und das ist dein einziger Pick in der ersten Runde, nicht da sitzt und sagst, ah shit, wir bräuchten einen richtig guten Edge-Rusher oder einen Starting-Tackle. Ja, die sind aber alle Top 12 gegangen und jetzt haben wir halt keinen Pick mehr in der Range.
Okay, Rico, hast du noch eine Frage? Weil ich möchte mir meine letzte Frage gern für den Schluss aufheben.
Tatsächlich sind wir mehr oder weniger am Ende.
Dann wirklich die letzte Frage, weil ich, Adrian, ich möchte nicht gehen lassen, bevor du tatsächlich mal in die Glaskugel guckst und sagst, okay, wenn du Stand heute betrachtest, wie der Rebuild läuft und welche Richtung, was glaubst du, wann ist mit Miami wieder zu rechnen? Und ich werde dich nicht darauf festnageln. Ich weiß, es ist viel Rate, es ist viel Prognose bei. Aber jetzt mach nicht den Politiker, sondern sag, was du wirklich glaubst.
Wenn ich heute eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, in 3 Jahren.
Das war
gut. Dankeschön. Ich glaube, 3 Jahre ist das Fenster, wo entweder Malik Willis funktioniert und die Dolphins picken halt überraschend nur an 8 nächstes Jahr und da draften sie dann vielleicht den Pass-Rusher oder den Receiver, was auch immer. Und dann kommt der nächste Schritt. Also ein bisschen Detroit Lions-mäßig in der Entwicklung. Und dann müssen natürlich auch ein paar der jungen Spieler funktionieren, damit das alles greift. Und so, dann bist du in 3 Jahren an einem Punkt, wo du vielleicht 10 Spiele gewinnen kannst. Oder aber Malik Willis funktioniert nicht. Wir kommen das zu dem Szenario, das wir vorhin besprochen haben. Die Dolphins picken 1 oder 2 und du draftest deinen Quarterback im kommenden Draft und baust um den herum und dann 2 Jahre, nachdem der gepickt, also sozusagen mit 2 Jahren dann neuer Quarterback, dann hast du dein Fenster und das beginnt dann. Ich glaube, das ist eine realistische Timeline. Sie haben ja in dem Sinne wahrscheinlich 2 Shots eben auf Quarterback. Den einen haben sie jetzt mit Malik Willis gemacht und das ist ein spannendes Experiment auch und ein spannender Spieler. Ich bin gespannt drauf, wie das aussehen wird und wie die Offense aussehen wird. Und wenn der nicht greift, dann wissen wir aber auch alle, sie werden hoch einpicken, ob das nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren. Eins von beidem wird passieren. Und dann hast du dementsprechend 2 wahrscheinlich relativ vielversprechende Shots auf der Position. Wenn natürlich keiner von denen trifft, dann müssen wir auch nicht drüber reden, dann ist selbst 3 Jahre zu optimistisch, weil dann das ist dann, also wenn du das 2-mal daneben haust, dann wird aber auch das Regime weg sein.
Recruited jetzt eh für Archie Manning, das wissen wir ja.
Na, das habe ich vor 5 Jahren gemacht, aber erstmal hoffe ich, dass Malik Willis natürlich einschlägt. Ja, meine Frage wäre gewesen, wann die Dolphins ihr erstes Playoff-Spiel gewinnen in der Zukunft, aber die Frage wurde quasi beantwortet. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr sagt, oh, dieser Adrian, der scheint ja wirklich Ahnung vor Football zu haben. Und ihr wollt da mehr von hören, Downset Talk auf Spotify. Der Link ist in den Shownotes. Wenn ihr Adrian und Christoph live sehen wollt, die beiden gehen auf Tour Anfang September in Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Essen. In Köln scheinen die Tickets ausverkauft zu sein, beziehungsweise gibt es da nur noch auf dem Secondhand-Markt auf Ticketmaster Tickets. Das dazu. Und dann, Adrian, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Und dann wünsche ich dir eine wunderbare und erholsame Zeit noch jetzt während der WM und bin gespannt, was die kommende Football-Saison so mit sich bringt.
Dankeschön.
Sehr gerne. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.